Staatslexikon Online, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Podcasts Staatslexikon Online. Wir beschäftigen uns heute mit dem Regieren in Mehrebenensystemen und werfen dabei einen besonderen Blick auf die EU. Das Thema unserer aktuellen Serie ist der Föderalismus, also das Zusammenwirken verschiedener, in sich eigenständiger Einheiten in einem größeren Verbund. Neben den Grundlagen der Gesetzgebung im Föderalismus und den Finanzfragen haben wir auch schon mit Heinrich Oberreuther über weitergehende Herausforderungen und Probleme gesprochen und weiten heute den Blick, um Mehrebenensysteme allgemein besser zu verstehen. Mein Name ist Tim Emmel, ich studiere Staatswissenschaften im Master an der Universität Passau und bin wissenschaftliche Hilfskraft in der Redaktion des Staatslexikons. Mit mir vor dem Mikrofon ist heute Frau Sophie Haring, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Staatslexikons. Hallo Frau Haring.
Hallo Herr Emmel, ich freue mich auf unsere Aufnahme heute.
Dann steigen wir gleich mit einer grundsätzlichen Frage ein, Frau Haring. Was versteht man denn unter Mehrebenensystem?
Ich würde grundsätzlich erst einmal eine Unterscheidung machen, zum einen zwischen dem Mehrebenensystem im engeren Sinne, nämlich als institutionellem Setting, und zum anderen dem Handeln bzw. dem Regieren im Mehrebenensystem. Dazu kommen wir später noch. Und ich gehe jetzt hier eben nochmal auf das Institutionelle des Mehrebenensystems ein, also auf das Mehrebenensystem im engeren Sinne. Dabei handelt es sich zum einen um politische Ordnungssysteme mit eigener, auch rechtlich anerkannter Handlungsfähigkeit, bei denen sie wenigstens zwei hierarchisch angeordnete Entscheidungsebenen haben, die selbst aber wiederum autonome Kompetenzen besitzen. Und damit das aber dann ein Ganzes ergibt, haben wir zugleich auch noch Kooperations- und Koordinierungserfordernisse zwischen diesen verschiedenen Gruppen bzw. Ebenen. Das ist jetzt sehr stark kondensiert im politikwissenschaftlichen, staatswissenschaftlichen Sinne. Also, um das nochmal ein bisschen mehr aufzubrechen, wir blicken eben auf eine politische Ordnung, also die Organisation des Gemeinwesens, Institutionen, die das Ganze formen, Leistungen, die es erbringen muss für die Bürgerinnen und Bürger in dem Gemeinwesen und zugleich aber auch Normen, die das Ganze mit formen. Also Legitimität, Gerechtigkeit, solche Fragen. Dann habe ich eben auch noch gesprochen von der eigenen rechtlich anerkannten Handlungsfähigkeit dieser spezifischen Systeme, dieses Gesamtwesens. Und das bedeutet, dass es hier diesen Ordnungen, diesen Gruppen dann auch zukommt, dass sie selbst Recht setzen und Recht durchsetzen können, dass sie Probleme definieren und angehen können. Es sind jetzt eben nicht in Anführungsstrichen nur Ministertreffen, bei denen Dinge diskutiert werden und dann daraus aber kein direkter Handlungsauftrag folgen könnte. Die sind zugleich hierarchisch geordnet, beziehungsweise die sind geformt aus hierarchisch geordneten Unterebenen. Und das bedeutet, dass wir einzelne Ebenen haben, die den anderen über- oder untergeordnet sind, dass es bestimmte Kompetenzen gibt, die der einen Ebene zukommen und der anderen entzogen sind und dass diese aber eben auch eigene Kompetenzen haben und dass man dass, wenn man es jetzt bildlich darstellen würde, also wenn wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch etwas zeigen würden, dann würde man sehen, dass man das typischerweise auch räumlich geordnet darstellt, um die Über- und Unterordnung verstehen zu können. Mit den autonomen Kompetenzen ist gemeint zunächst einmal, was meinen wir überhaupt mit der Autonomie? Die Selbstgesetzgebung. Das bedeutet, die einzelnen hierarchisch geordneten Ebenen haben die Möglichkeit, dass sie Vorschriften und Gesetze setzen können und damit im politischen System eine gewisse Selbstständigkeit besitzen und frei von Fremdzwängen das Ganze tun können. Und mit den Kooperations- und Koordinierungserfordernissen ist gemeint, dass diese verschiedenen Ebenen nicht alleine nebeneinander agieren, sondern dass sie sich austauschen müssen und dass die Zuordnung der jeweiligen Zuständigkeiten es erst ermöglicht, dass ein solches System, das mehrere Ebenen vereint und dadurch auch sehr komplex wird, sinnvoll funktionieren kann. Und damit meine ich jetzt, dass Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger auch tatsächlich erbracht werden können und das Ganze auf legitim Art und Weise.
Weiterhin unterscheidet die Bundeszentrale für politische Bildung in einem definitorischen Text zu der Thematik folgende Ebenen. Erstens die europäische bzw. supranationale, beispielsweise die EU. Zweitens die mitgliedstaatliche, zum Beispiel Frankreich oder Estland. Drittens die regionale, in Deutschland und Österreich sind das die Länder, in Spanien die autonomen Gemeinschaften, wie zum Beispiel Katalonien. Und viertens die kommunale Ebene, zum Beispiel eine Stadt wie Stuttgart oder Barcelona.
Das ist sehr gut, dass Sie das hier einmal auf das weniger abstrakte und stärker angewandte gebracht haben, denn damit können wir und denke ich können auch unsere Hörerinnen und Hörer das einfacher einordnen, worüber wir eigentlich genau sprechen. Und das Interessante ist ja, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, dass es hier durch die EU zu einer Umformung kam. Von einem Zwei-Ebenen-System, das die Bundesrepublik Deutschland ausmachte, also Länder und Bund, zu einem Drei-Ebenen-System, dadurch, dass wir jetzt die EU noch hierarchisch übergeordnet haben. Da spricht man dann auch häufig von Europäisierung. Der Nationalstaat wird nämlich im Zuge der europäischen Integration politisch gesehen zur mittleren Ebene. Wichtig ist dabei, dass das nicht allein ein institutioneller Prozess ist, sondern ein politisch-gesellschaftlicher. Und der wirkt eben auch in beide Richtungen. Denn die Logik und Inhalte europäischen Entscheidens werden auf nationalstaatliche politische Prozesse übertragen. Aber gleichzeitig müssen ja auch die übergeordneten Ebenen, also in diesem Fall die EU, auf die Impulse aus den Nationalstaaten eingehen. Das müssen sie rein rechtlich, aber das müssen sie eben auch legitimatorisch, um tatsächlich die Probleme aufzunehmen, die in den Gesellschaften jeweils bestehen und auch virulent werden und darauf reagieren. Und jetzt will ich nochmal ein paar von den Begriffen aufgreifen, mit denen wir schon gearbeitet haben und auch im Weiteren arbeiten werden, um das Ganze, was dann auch diskutiert wird, nochmal etwas einfacher zu machen in der Nachvollziehbarkeit. Und damit auch die Rückbindung an unser Überthema, nämlich den Föderalismus. Das ist ja eine handlungseinigende Verbindung eigenständiger Einheiten. Und diese Eigenständigkeit wird aber zugleich geachtet, ebenso wie die Differenz zwischen diesen Einheiten. Also man will es nicht vereinheitlichen und sagen, es ist alles komplett gleich. Der Föderalismus ermöglicht es damit aber zugleich, Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden, die, wir hatten ja zum Beispiel auch schon darüber gesprochen, in den einzelnen Ländern bestehen, die diese Länder eben gemeinsam lösen können, ohne dabei ihre Eigenständigkeit und ihre Unterschiede aufzugeben. Jetzt habe ich schon angesprochen, dass wir bestimmte Ordnungssysteme haben. Das eine ist der Bundesstaat. Im Bundesstaat werden die föderalen Elemente stark betont, aber es wird zugleich vereint mit einigen unitarischen Elementen. Unitarismus ist das Gegenbild zum Föderalismus, in dem es vor allem auf eine zentrale Ordnung und Lösungskompetenz geht. Und der Bundesstaat verbindet eben beide Ideen ganz bewusst miteinander. Hier ist es wichtig, dass ein Teil der Souveränität aufgegeben wird zugunsten des Bundes, der einzelnen Gliedstaaten zum Beispiel, und dass es ein Sezessionsverbot gibt, also ein Austritt nicht möglich ist. Wir hatten in dem Gespräch mit Herrn Oberreuther auch schon über Sezessionsbewegungen gesprochen. Und das ist eben ein großer Unterschied. Gerade wenn man jetzt darauf schaut, auf die EU, da haben wir im Endeffekt ja den Austritt jetzt vor einigen Jahren erlebt mit dem Brexit. Das ist eine große Diskussion. Es war aber auch von vornherein vorgesehen in den vertraglichen Grundlagen, dass das möglich ist. Und damit sehen wir schon, die EU ist kein Bundesstaat. Dann ist der Gegenentwurf der Staatenbund. Denn, das ist genau das, es gibt sehr viel Handlungsfreiheit für die einzelnen Staaten, die sich in diesem Bund zusammengetan haben, bis eben hin zum möglichen Austritt. Das bleibt erhalten für die einzelnen Mitglieder in diesem Bündnis. Die Souveränität wird auch hier im Gegensatz zum Bundesstaat nicht abgegeben. Zugleich wird aber trotzdem eine eigene Bundesverwaltung geschaffen, so wie auch im Bundesstaat. Aber diese hat keine Kompetenzkompetenz. Das ist jetzt so ein Begriff, bei dem man vielleicht immer ein bisschen schmunzeln muss, aber das ist tatsächlich ein Fachbegriff in diesen Zusammenhängen. Denn die Kompetenzkompetenz bedeutet, dass man entscheiden kann, wem welche Zuständigkeit zukommt. Und im Staatenbund kann diese übergeordnete Bundesverwaltung das nicht tun. Das können nur die einzelnen Staaten tun. Die können eben entscheiden, das soll der Bund machen und das machen wir als jetzt Gliedstaat noch selbst. Aber der Bund an sich kann nicht auf irgendwas zugreifen und sagen, das machen jetzt wir oder Kompetenzen zuteilen. Ein Begriff, den ich jetzt auch ganz häufig genannt habe, ist die Souveränität. Und auch da, wir hatten ja schon im Vorgespräch gesagt, wir werfen hier mit so einigen Begriffen um uns und wir kennen die auch, aber es ist trotzdem immer wieder gut, wenn man den Schritt zurück macht und es sich nochmal genauer anschaut. Souveränität ist die höchste, unumschränkte, direkte, unabhängige und freie Machtausübung in einem Gemeinwesen. Sie umfasst die gesamte Staatsgewalt. Und Träger der Souveränität, also der Souverän, ist derjenige, der das Gewaltmonopol in einem Staat besitzt. Und das Wichtige ist, dass eben die Nationalstaaten in der EU weiterhin sektorale Souveränität ausüben, dass sie aber eine gemeinsame Souveränitätsausübung im Bund haben. Und damit sind wir jetzt bei der EU, die durch das Bundesverfassungsgericht zwischen diesem Bundesstaat und Staatenbund nochmal neu gefasst wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat dafür eben einen Begriff geprägt, nämlich den Staatenverbund. Denn Zuständigkeiten der EU und auch deren Möglichkeiten gehen weit über diejenigen eines Staatenbunds hinaus. Das, was ich eben gesagt habe, das ist eine sehr beschränkte Bundesverwaltung. Also da wäre in Brüssel tatsächlich eine auch sehr stark kontrollierte Verwaltung nur noch. Die Zuständigkeiten und Möglichkeiten der EU als übergeordneter Ebene gehen deutlich über die, die wir jetzt gerade definiert haben, in einem klassischen Staatenbund hinaus. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Mitgliedstaaten ihre Souveränität eben nicht aufgegeben haben. Und damit sind wir nicht in einem Bundesstaat, sondern, wie ich es eben formuliert habe, diese Souveränität wird geteilt, also die gemeinsame Souveränitätsausübung der Mitgliedstaaten. Wichtig ist auch, dass es ein verfassungsrechtliches Ordnungssystem gibt, das geschaffen worden ist, also keine eigene Verfassung. Das ist natürlich wichtig im Rahmen der EU-Debatte. Aber durch das ganze Vertragssystem, das sich entwickelt hat, gibt es durchaus so ein Ordnungssystem, das eben solche Grundlagen widerspiegelt, die wir normalerweise in einer Verfassung finden würden. Es gibt gleichzeitig eben auch die Unionsbürgerschaft. Aber gleichzeitig ist es auch immer noch so, dass die einzelnen Bürger die Quelle der Legitimation sein müssen in der EU. Es wird teilweise vermittelt, aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, warum auch das Bundesverfassungsgericht sich dazu entschieden hat, da einen neuen Begriff, eine neue Kategorie mit einzufügen. Jetzt haben wir sehr viel über die EU gesprochen, aber vielleicht auch, um eben den Blick nochmal zu weiten. Es gibt auch noch andere Mehrebenensysteme, zum Beispiel die USA oder die Schweiz. Und über die hatten wir auch schon im Zusammenhang mit Gesetzgebung, aber vor allem auch, als wir über die Finanzen uns unterhalten haben, in föderalen Systemen gesprochen. Es gibt aber auch noch andere Integrationsansätze, Projekte, Versuche, wie zum Beispiel in Lateinamerika den Mercosur oder auch die Comunidad Andina de Naciones, die Andengemeinschaft. Mitglieder dieses subregionalen Integrationsprojektes sind Bolivien, Ecuador, Peru und Kolumbien. Es gibt dann noch assoziierte Mitglieder Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay. Und Spanien genießt Beobachterstatus. Interessant bei dieser Andengemeinschaft ist, dass es sehr ambitioniert ist von der Konzeption her. Es ist auch sehr stark orientiert gewesen an der Europäischen Union und deren Grundlagen. Es hat allerdings in der Umsetzung bei weitem nicht die gleiche Erfolgsquote. Also es bleibt auch aus verschiedensten politischen Gründen weit dahinter zurück. Nach diesen Beispielen nenne ich jetzt noch zwei weitere abstrakte definitorische Begriffe, die vor allem im Zusammenhang mit Mehrebenensystemen und verschiedensten Integrationsansätzen in verschiedenen Weltregionen immer wieder fallen und auch ganz zentral sind. Das sind die Supranationalität und der Gegenbegriff der Intergouvernementalität. Die Supranationalität beschreibt zunächst eben einmal diese Ebene, die den Nationalstaaten übergeordnet ist. Da geht es eben auch darum, dass eine Übertragung staatlicher Befugnisse und damit eben von Hoheitsrechten wie der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwaltung durch die Vertragsstaaten auf eine Organisation stattgefunden hat, die diese ihnen gegenüber und gegebenenfalls sogar in diesen Nationalstaaten, in diesen Vertragsstaaten ausübt. Der Grad an Supranationalität, also an Übertragung dieser Befugnisse, richtet sich je nach Intensität und Ausgestaltung in den einzelnen jeweiligen Systemen. Und das ist ja das, was ich gerade auch angedeutet hatte. In der Andengemeinschaft hatte man durchaus die Intention, einen hohen Grad an Supranationalität zu erreichen. In der EU hat man das und hat es auch erreicht, in der Andengemeinschaft hingegen nicht, weil da eben auch die Nationalstaaten bei weitem nicht immer das Interesse geteilt haben, so viel von ihren Befugnissen abzugeben. Und das Gegenbild Intergouvernementalität beschreibt ein Zusammenwirken von Staaten, ohne dass diese Kompetenzübertragung auf die supranationale Einrichtung stattgefunden hätte.
Sie haben in diesem sehr umfangreichen definitorischen Teil eben mehrere verschiedene Systeme vorgestellt, in denen wiederum verschiedene Ebenen des Regierens berücksichtigt werden. Jetzt stellt sich natürlich ein Stück weit die Frage, welchen Zweck erfüllen diese Systeme denn? Oder anders gefragt, warum findet Regierungs- und Verwaltungshandeln überhaupt auf mehreren Ebenen statt?
Um aus dem Staatslexikon zu zitieren, würde ich hier in der kürzesten Form antworten, dass mehr Ebenen regieren oder mehr Ebenen Systeme eben ein zeitgemäßes, mithin zur Bewältigung moderner Probleme notwendiges Konzept sind. Um das jetzt vielleicht auch noch mal kurz zu erläutern, ist es eben einfach so, dass wir uns immer mehr dessen bewusst sind, dass Staaten, Nationalstaaten sich mit Problemen konfrontiert sind, die grenzüberschreitend sind, bei denen es eben nicht mehr möglich ist, dass nur innerhalb des dann doch im wahrsten Sinne des Wortes begrenzten Rahmen einer Nation und eines Staates zu organisieren und zu lösen, sondern es ist eben notwendig, bestimmte Kooperationen einzugehen. Und viele der Themen sind uns, glaube ich, aktuell sehr bewusst, vielleicht auch sehr unangenehm bewusst, aber wenn es zum Beispiel um sowas geht wie den Umweltschutz oder auf der anderen Seite die Umweltzerstörung, dann ist das eines der Themen, wenn wir daran denken, in diesem Jahr hatten wir ja das Fischsterben in der Oder und das ist insofern ein recht schönes Beispiel, jetzt nicht schön im Sinne von erfreulich, aber von sehr passend, weil man da ja auch rein physisch sehen kann, es geht hier um eine Koordination, die stattfinden musste zwischen den verschiedenen Anrainerstaaten, um zu verstehen, woher kommt das Problem überhaupt, an welcher Stelle müssen wir mit Lösungen ansetzen, wie können wir das machen und da auch teilweise Kompetenzen wie auch Zuständigkeiten sinnvoll zu verteilen. Ein anderes ist aber zum Beispiel ganz zentral ja für die europäische Integration, also das Streben nach einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, um es zu ermöglichen, hier einen schnelleren Austausch von Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Das hängt aber auch ganz eng zusammen, gerade wiederum, wenn wir jetzt an die EU denken, mit normativen Zielen. Also die EU als Friedensordnung Europas nach allem, was zuvor geschehen war. Auch hier war ja eine der zentralen Ideen, dass man gesagt hat, wir müssen kooperieren, um solche Dinge wie eben die Katastrophen der Weltkriege zu verhindern. Und das machen wir eben am besten, indem wir uns nicht mehr darauf beschränken, uns ab und an auf diplomatischem Wege zu verständigen, sondern indem wir uns verzahnen und damit auch gemeinsame Interessen und gemeinsame Lösungswege schaffen. Man muss natürlich gleichzeitig auch sagen, weil ich jetzt sehr immer pro Mehrebenensystem das Ganze dargestellt habe, es gibt natürlich auch kritische Punkte. Es sind damit sehr starke, komplexe Systeme entstanden. Es gibt den Kritikpunkt der geteilten Souveränität, inwiefern es überhaupt geht und auch sinnvoll ist. Manche Leute beängstigt es ja auch ein wenig. Und dann eben auch divergierende Wertvorstellungen, die wir irgendwie zusammenbringen müssen, ausdiskutieren müssen. Also je mehr Leute, je mehr verschiedene Gruppen beteiligt sind, umso mehr Aushandlung braucht man natürlich auch. Und umso schwieriger wird es auch teilweise, das System zu verstehen. Wie kann man denn diese Problemlösungen, die ich jetzt als Ideal angesprochen habe, als Ziel von Mehrebenensystemen überhaupt umsetzen? Wie kann man regieren im Mehrebenensystem?
Grundsätzlich ist hier, denke ich, auch erstmal eine Begriffsklärung notwendig. Der Begriff Mehrebenenregieren, der auch als Multilevel Governance übersetzt wird, ist erstmal ein politikwissenschaftliches Konzept. Das Konzept dient besonders dazu, in der EU wechselseitige Dependenzen zwischen Handlungsebenen zu untersuchen, also Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Handlungsebenen, gegenseitige Abhängigkeiten. Und das sich hieraus ergebende Governance-Verständnis stellt die EU als quasi föderal dar. Zurück geht das Konzept auf Hoge und Blank, die das im Jahr 2001 erstmals vorgestellt haben. Und es legt den Fokus im Gegensatz zu anderen Ansätzen darauf, dass die EU kein politisches Zentrum und keine enge Hierarchie hat, sondern dass die unterschiedlichen Ebenen sich gegenseitig beeinflussen. Auf diesem Wege wird der Fokus von den Mitgliedstaaten weggelenkt. Die Hauptperspektive liegt folglich auf Kooperation, was auch als wesentliche Stärke des Mehrebenenregierens angesehen wird, um damit nochmal auf Ihre Frage einzugehen. Und dieser Ansatz ist inzwischen ein sehr etablierter Forschungsansatz in der EU-Forschung.
Heißt das, wir reden dann jetzt hier in diesem Konzept Mehrebenenregieren, Multilevel Governance in erster Linie über ein Analyseinstrument der Politikwissenschaft?
Grundsätzlich könnte man sagen, ja. Es besteht aber ein Unterschied zwischen der wissenschaftlichen Analyse und dem positiv aufgeladenen Leitbild der EU, eben mit diesem Schwerpunkt auf die Kooperation. Holtmann, Rademacher und Reiser haben beispielsweise in einem Aufsatz 2017 zu letzterem Punkt festgehalten, dass der Einfluss der europäischen Ebene auf die kommunale Verwaltung auch unter dem Zeichen einer Vertiefung der europäischen Integration steht. Doch auch bezüglich der wissenschaftlichen Analyse bleibt das Konzept der Mehrebenen-Governance relevant. Ein Beispiel für eine derartige Analysemöglichkeit besteht in der Differenzierung von Prozessen in föderalen Staaten wie der Bundesrepublik gegenüber Prozessen in komplexeren Strukturen wie der EU. Hierdurch kann eine höhere analytische Genauigkeit erzielt werden. Bezüglich der Bundesrepublik beispielsweise gibt es Spezifika wie die Länderhoheit im Bildungswesen, die durch dieses Konzept wesentlich differenzierter dargestellt werden können. Man fokussiert sich also auch auf Interaktionsdynamiken verschiedener Akteure oder Ebenen. In Bezug auf die EU liegen ganz andere Verhandlungsdynamiken in Governance-Prozessen vor als in der Bundesrepublik. Arthur Benz etwa unterscheidet in seinem Lehrbuch zum Thema aus dem Jahr 2009 explizit verschiedene Varianten der Mehrebenenpolitik in der Bundesrepublik und in der EU, wobei er letztere als ein lose gekoppeltes Mehrebenensystem bezeichnet, das durch die Interaktion verschiedener Verhandlungsformate, die er Arenen nennt, eine weit weniger hierarchisierte Struktur darstellt, in der allerdings Entscheidungen auch wenig determiniert sind. Das Konzept des Mehrebenenregierens dient also dem genaueren Blick auf komplexe Entscheidungs- und Regierungsprozesse.
Könnten Sie das nochmal anhand eines Beispiels erläutern?
Ein gutes Beispiel, um die Interdependenzen verschiedener Akteure in der EU-Legislative zu verdeutlichen, sind die sogenannten EU-Richtlinien. Eine Richtlinie kommt grundsätzlich zustande, indem ein Vorschlag der EU-Kommission dem Rat der Europäischen Union und dem EU-Parlament vorgelegt wird. Diese verhandeln und erlassen die Richtlinien gemeinsam. Der Rat der Europäischen Union wiederum ist die Repräsentation der Mitgliedstaaten. Sie wird auch als Staatenkammer bezeichnet, in Abgrenzung zum EU-Parlament, das als Bürgerkammer direkt gewählt wird. Durch diese Staatenkammer nehmen die Staaten selbst aktiv an der EU-Legislative teil und verhandeln die für sie künftig geltenden Richtlinien selbst. Die schließlich erlassenen Richtlinien werden anschließend in nationales Recht überführt. Hierbei entstehen wiederum neue Interdependenzen zwischen den föderalen Ebenen der Mitgliedstaaten, zum Beispiel in Deutschland, Bund, Ländern und Kommunen. Die Kompetenzen dieser subnationalen Einheiten, also beispielsweise Städten oder Ländern, begrenzen sich aber nicht auf die reine Umsetzung von oben kommender Richtlinien. Über den Europäischen Ausschuss der Region, der in der Regel vor dem Erlass solcher Richtlinien angehört wird, partizipieren auch die kommunale und die Landesebene, im Fall Deutschland die Länderebene, aktiv am legislativen Prozess, wodurch eine neue Interaktionsdimension zwischen den Ebenen eröffnet wird. Diese hier nur ausschnitthaft dargelegten komplexen Interdependenzen, Verhandlungsprozesse und Legitimationsrückversicherungen sind durch das analytische Konzept der Mehrebenen-Governance differenziert und realistisch beschreibbar und ihre spezifischen Dynamiken untersuchbar.
Jetzt haben Sie ja gerade dargestellt, wie verschiedene Ebenen hier interagieren Und ich hatte schon mal angesprochen, dass es eben auch viele Kritikpunkte an diesem Komplex EU gibt. Da möchte ich direkt einhaken, denn gerade der Bedeutungsverlust der nachgeordneten Ebenen, also nach dem Nationalstaat jetzt zum Beispiel bei uns der Bundesländer und damit eine fehlende Legitimation der jeweiligen Entscheidungen, wird oft immer wieder angesprochen und auch als ganz zentrales Problem genannt. Denken Sie, das ist ein spezifisches Problem der Europäischen Union als Mehrebenensystem?
Komplexitäten wie der Positionsverlust einzelner Parlamente, Legitimationsgrauzonen etc. sind grundsätzlich nicht nur aus der EU, sondern auch aus anderen Formen des Föderalismus bekannt. Es ist wichtig, Mehrebenensysteme nicht als Abziehbilder nationaler Föderalismuskonzepte zu gestalten. Ein sehr wichtiger Aspekt, um viele dieser Kritikpunkte zu vermeiden, ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, das dazu dient, ein Ansichreißen von Kompetenzen an zentralere, hierarchisch gesehen höhere Strukturen zu vermeiden. Das Subsidiaritätsprinzip haben wir bereits in einer Erklärepisode berücksichtigt. Im Wesentlichen besagt es, dass eine nächsthöhere Ebene erst dann verantwortlich für eine Problemlage ist, wenn diese von der nächstniedrigeren Ebene nicht befriedigt gelöst werden kann.
Sie hatten ja in Ihrem Beispiel zum Mehrebenenregieren jetzt gerade auch ganz stark darauf abgestellt, dass neue Arenen eben entstehen und dass gleichzeitig es auch zu neuen Verflechtungen zwischen den verschiedenen Ebenen kommt. Und hier setzt eine andere Kritik an, die unter anderem Scharpf sehr deutlich formuliert hat und die aber auch in den Diskussionen immer wieder aufgenommen wird, nämlich unter dem Schlagwort der Politikverflechtung und der Politikverflechtungsfalle wird es schon im deutschen Föderalismus vor allem diskutiert, dass es zu einer Herausbildung veränderter oder neuer Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse kommt, die vielleicht so auch erstmal gar nicht normiert sind oder institutionell vorgesehen sind, die aber eben durch die Interaktion zwischen den verschiedenen Ebenen entstehen. Und wie Sie schon richtig gesagt hatten, dann im Mehrebenensystem, also 3- oder 4-Ebenensystem der EU, durch die Interaktion zwischen der Europäischen Union, den Mitgliedstaaten und den weiteren Ebenen. In Deutschland wurde die Politikverflechtung schon festgestellt, vor allem vor dem Hintergrund, dass es hier eine sehr hohe Komplexität in diesen Aushandlungsprozessen gibt, da wir einen Beteiligungsföderalismus haben, an dem eben in einem Netzwerk verschiedenste Entscheidungsträger, aber auch umsetzende Agenturen und Akteure, aber eben auch, und darüber hatten wir gesprochen, Finanzströme zusammengebracht werden und es teilweise sehr starke Verflechtungen ergibt und dann kommt die Politikverflechtungsfalle, wenn es nämlich dazu kommt, dass die Komplexität so hoch wird und so viele verschiedene Akteure auch blockieren können, dass es zu einem Stillstand kommt. Und die doppelte Politikverflechtungsfalle, das ist dann die Annahme, dass man sagt, jetzt haben wir dieses unglaublich komplexe und schwer durchschaubare und auch schnell blockierte System auf der einen Ebene. Und jetzt kommt noch eine weitere Ebene dazu mit noch viel mehr Akteuren, Akteurinnen. Wird es da nicht zwangsweise dazu kommen, dass es zu einem Stillstand kommt, allein aufgrund dieser Netzwerke, die da auf komplexester Ebene entstehen?
Grundsätzlich gilt, die Rechtsetzungsbefugnis der EU an sich eliminiert die Autonomie des Nationalstaats nicht, es relativiert sie aber. Dies ergibt sich daraus, dass ein solches erhöhtes Rechtsetzungsbefugnis auch eine Reaktion auf die von Ihnen schon angesprochenen supranationalen Handlungszwänge ist. Wie Jürgen Habermas 2011 in seinem Essay zur Verfassung Europas darlegte, zeigt sich in supranationalen Rechtsetzungsbefugnissen nur auf den ersten Blick ein Verlust der Kompetenzen des Nationalstaats. Tatsächlich wird die Problemlösungskompetenz des Nationalstaats erhöht, da ihr über die supranationale Ebene eine Einflussmöglichkeit geschaffen wird, die sie auf nationaler Ebene nicht besitzen könnte. Eine internationale, umfangreiche Situation, wie etwa der menschengemachte Klimawandel, ist also durch eine supranationale Rechtsetzungskompetenz besser angreifbar als durch eine rein nationale Rechtsetzungskompetenz, wodurch die Durchschlagskraft der angestrebten Governance wesentlich gesteigert wird. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich fraglich, ob man eine gesteigerte Komplexität mit den entsprechenden Folgen, die Sie geschildert haben, hinnehmen sollte. Auch Oberreuther hält hierzu fest, Mehrebenensysteme sind zweifelsohne zeitgemäße, erforderliche und grundsätzlich angemessene Instrumente zur Lösung von Problemkonstellationen, die Territorien, Regionen und Nationen überlagern. Sie konstituieren und praktizieren hochkomplexe Interessenvermittlungs- und Herrschaftsordnungen. Ohne selbst Verfassungsstaat zu sein, beruhen sie, wie ihre Mitglieder, auf entsprechenden Prinzipien. Zu deren Umsetzung in die Realität bedarf es aber eigener, dem Mehrebenensystem dienender, zugleich aber auch ihren ursprünglichen Sinn erhaltener Modalitäten. Ein Abziehbild nationalstaatlicher Institutionen und Verfahren können und, wie oben bereits gesagt, sollten sie nicht darstellen.
Vielen Dank. Ich denke, dass wir damit jetzt einen sehr umfassenden Blick auf theoretischer Ebene, auf Mehrebenensysteme hier gewagt haben. Ich hoffe, dass wir das auch so vermitteln konnten und dass wir dann aber vor allem über die Diskussion, wie man überhaupt zu Entscheidungen kommt und diese Entscheidungen auch umsetzt, in einem Mehrebenensystem mit Schwerpunkt eben immer auf die EU, weil es das für uns naheliegendste Beispiel ist, auch gesehen haben, inwiefern das direkt relevant ist für das politische System und auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger darin. Herr Emmel, ganz vielen herzlichen Dank. Es war ein spannendes Gespräch heute und ich habe mich sehr gefreut über den Input, den ich darin bekommen habe.
Ja, sehr gerne und auch von mir vielen Dank.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.